Die Verkündigung des Wortes Gottes ist zentral in unserer Gemeinde. Und das ist nichts Neues. Wir nennen uns Bibelgemeinde Berlin. Wir sind eine Gemeinde, die die Bibel nach Berlin bringen will, die die Botschaft der Schrift überall bekannt machen will. Natürlich in erster Linie hier in Berlin, in unserer Stadt. Und zentral in unserer Gemeinde ist auch die Vers-für-Vers-Auslegung der Schrift. Ihr habt es, diejenigen, die schon lange hier sind, wir genießen immer wieder diese durchgehende Vers-für-Vers-Auslegung. Wir folgen dem Sinn der Bücher. Wir wollen nicht unser eigenes Wort predigen, nicht unsere eigenen Ideen, sondern wir wollen das herausstreichen, was bereits dasteht. Ich will euch hier keine revolutionären Dinge sagen. Neue Dinge, die noch kein Mensch vorher irgendwie gesehen hat, seit 2000 Jahren Kirchengeschichte, das wäre nicht gut. Sondern die Dinge, die ich euch sage, sind die, die schon Männer vor uns, Generationen vor uns geglaubt haben. Wir stehen in einer Tradition von treuen Verkündigern. Der Grund, warum wir das tun, warum machen wir eine Vers für Vers, Buch für Buch Auslegung der Schrift? Nun, das ist ganz einfach. Wir glauben an die Unfehlbarkeit, an die Irrtumslosigkeit und an die Inspiration der Schrift. Amen. Wir glauben daran, dass die Bibel fehlerlos ist. In jedem einzelnen Wort, in jedem Verb, in jedem Partizip, in jeder Konjunktion, in jeder Präposition, jedes kleinste i-Tüpfelchen ist genau da, wo es sein muss. Was denkt ihr, warum wir dann Griechisch lernen und Hebräisch? Weil wir ganz genau sein wollen in unserer Auslegung. Wir wollen nichts verpassen. Wir wollen nichts verpassen. 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes wie ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Die Schrift reicht. Ihr braucht nichts anderes. Ihr braucht keine Offenbarungen, keine weiteren Offenbarungen. Ihr braucht keine Manipulation durch gefühlsbetonte Gottesdienste, irgendwelche Methodiken, Marketing, was immer heute leider die Gemeinde alles anwendet, ihr braucht die Schrift. Und die Schrift muss klar und verständlich verkündigt werden. Es geht um die Verkündigung des wahren Wort Gottes. Und dies war zentral in der Urgemeinde. Wir sehen das in Apostelgeschichte 2, Vers 42, das erste, was da angeführt wird, sie blieben beständig in der was? In der Lehre der Apostel. Oder auch in Jesu Verkündigung. In Johannes 5, 39 sagt Jesus ganz klar, ihr sucht die Schriften, sucht ewiges Leben zu finden darin, aber sie sind es, die von mir zeugen. Die Schrift war die Grundlage für Jesu Verkündigung. Für die Verkündigung der Urgemeinde, für die Verkündigung der Apostel. In Apostelgeschichte 20, 27 sagt Paulus, ich habe euch was? Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Es war die Grundlage jeglicher Verkündigung auch der Apostel. Wir glauben hier, dass das Wort Gottes mächtig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und deshalb wirksam, es wirkt. Das ist Hebräer 4,12. Und wo immer es verkündigt wird, in seiner reinen Form, in Wahrheit, schneidet es wie ein Schwert direkt ins Herz. Warum? Nun, weil wir Sünder sind. Weil wir das nicht mögen, wir wollen das nicht hören. Ein Mann beschwerte sich eines Tages bei dem Humoristen Mark Twain und sagte, ja, die Bibel ist ein totales Durcheinander von schwierigen Stellen, die sowieso kein Mensch verstehen kann. Und Mark Twain antwortete, nun, mir bereiten die Stellen mehr Schwierigkeiten, die ich verstehen kann, als diejenigen, die ich nicht verstehe. Und so ist es doch, oder? Die Schrift ist sehr klar. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann liegt es an uns. Nicht, weil Gott nicht klar kommunizieren konnte. Gott hat keinen Sprachfehler. Er wusste ganz genau, was er machte, wenn er sein Wort offenbarte. Aber durch unsere Sünde und dadurch, dass wir nur Geschöpfe sind und nicht der Schöpfer selber, durch unsere Eingeschränktheit haben wir manchmal Mühe, gewisse Dinge zu verstehen. Aber grundsätzlich schneidet das Wort Gottes, es überführt. Es zeigt uns, wer wir sind. Je mehr wir darin lesen, desto mehr erkennen wir, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und wisst ihr was? Niemand mag das. Wenn wir nicht Gläubige sind, wenn wir nicht Wiedergeborene sind, dann hören wir das überhaupt nicht gern. Wer hört schon gerne, dass er ein Sünder ist, dass er verloren geht, dass er in die ewige Hölle kommt? Wer hört denn das schon gerne heute? Das ist überhaupt nicht modern, das ist überhaupt nicht cool, das ist überhaupt nicht trendy. Ja? Alles andere. In unserer postmodernen Zeit müssen wir doch alle tolerieren, das sind doch alle okay, das ist doch wunderbar, wir sind alle ökumenisch, schließen uns alle die Hände und singen Trulala, Friede, Freude, Eierkuchen. So ist es nicht. So ist es nicht. Zumindest nicht die Botschaft, die wir in der Schrift finden, die ist anders, die ist komplett anders. Und deshalb bringt die Verkündigung des wahren Wort Gottes grundsätzlich zwei Reaktionen hervor. Es gibt nur zwei Reaktionen auf das Wort Gottes. Und es ist ganz einfach heute. Die eine ist Ablehnung, die andere ist Aufnahme. Die eine ist Ablehnung, die andere ist Aufnahme. Ich habe gestern eine Karikatur gesehen von Joel Osteen, das ist so ein Wohlstandsprediger aus den USA an Facebook, die haben das so hochgemacht, das war so interessant. Er hält so eine Bibel vor sich hin und die Bibel spricht hier und er spricht auch. Und das, was er sagt, ist, Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Er will, dass dein Leben, dass du reich wirst, dass du Erfolg hast, dass du immer gesund bist und er liebt dich so sehr, weil du bist so wunderbar. Und dann stehen neben der Bibel, stehen die ganzen Bibelstellen, Römer 3, Psalm 5, Psalm 14 und so, weißt du, alle sind Sünder und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, niemand ist gerecht, keiner sucht Gott. Das ist der Unterschied. Der Prediger sollte das sagen, was die Bibel sagt, nicht das, was er denkt, was er, damit er viele Leute in sein Stadion bringt, ja. Und das ist nicht unser Ziel hier. Ja? Deshalb sitzen wir noch hier manchmal, vielleicht sind wir ein bisschen frustriert, weil wir unsere Reihen gerne gefüllt sehen könnten oder wollten. Wir könnten diese Reihen schnell füllen hier, das wäre kein Problem. Wir müssten einfach aufhören, über Sünde zu reden. Wir müssten aufhören, über die Vergebung und über das Kreuz zu reden. Und diese Torheit, ja, die meisten Leute sehen als eine Torheit, sondern wir müssen einfach sagen, ihr werdet alle reich, ihr werdet alle gesund und schon hätten wir die Gemeinde gefüllt. Aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen kein Stadion füllen mit Bekennern, mit Leuten, die mit beruhigtem Gewissen zur Hölle fahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menschen, die wiedergeboren sind, die den Herrn lieben und die dann auch sein Wort lieben. Und deshalb seid ihr doch hier heute Morgen, oder? Ihr wollt doch das Wort Gottes hören. Ihr wollt doch nicht irgendwie meine Meinung hören, irgendwas, was ich mir aus den Fingern sauge. Ihr wollt hören, was die Bibel sagt. Und das wollen wir jetzt tun. Lasst uns dazu den Text aufschlagen für heute. 1. Thessalonicher Kapitel 2. Und wir sind in den Versen 13 bis 16 heute. Hier heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre Propheten, oder eigenen Propheten, sagt die Schlachter, getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Das hört sich nicht nach Wohlstand und nur Gesundheit und nur cool und nur nett und nur lässig an, ne? Wenn wir das so lesen. Schon nur der erste Eindruck. Ihr wisst, Paulus schreibt den Thessalonischern, kennt den Hintergrund, die Thessalonischer waren eine junge, aber eine vorbildliche Gemeinde. Sie waren noch nicht alt, vielleicht ein paar Monate. Paulus musste diese Gemeinde ziemlich schnell verlassen, weil es einen Aufstand gab, auch wegen der Verkündigung des Evangeliums. Die Reaktion war bei vielen Menschen auch totale Ablehnung. Die Juden wollten ihn steinigen und sie kreierten einen Auflauf in der Stadt und er musste fliehen. Eine Aufruhr gab es. Er kam nach Korinth, nachdem er sich in Athen von Timotheus getrennt hatte, um ihn zurückzusenden, um zu hören, wie es dieser Gemeinde geht. Er war besorgt um diese Gemeinde. Und als er dann eine gute Botschaft hörte von Timotheus, das sehen wir in Kapitel 3, Vers 6, diesen guten Bericht, dann schreibt er diesen Brief. Und vor allem in erster Linie sie zu ermutigen, die Thessalonicher zu ermutigen, an ihrem Glauben festzuhalten, weil sie wurden verfolgt. Sie waren unter Bedrängnis. Und er hatte natürlich Sorge um sie, weil diese Gemeinde, er hatte noch nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen können, um sie zu festigen in ihrem Glauben. Sie waren jung und unerfahren. Aber dann hört er eine gute Botschaft von ihnen, einen guten Bericht von ihnen, und lobt sie dafür. Er dankt Gott im ersten Kapitel. Und wir haben uns diese Merkmale einer gesunden Gemeinde angeschaut. Er dankt für diese gesunde Gemeinde, die Werke im Glauben haben und Bemühungen der Liebe und auch das Wissen um ihre Erwählung. Er weiß, dass diese Leute wirklich Gläubige sind, Wiedergeborene sind, weil er ihre Aufnahme des Evangeliums gesehen hat, ihre Bußfertigkeit und all diese Dinge, die er da aufzählt im Kapitel 1. Und dann haben wir gesehen, dass es dazu kam, offensichtlich, dass die Widersacher des Paulus versucht haben, ihn zu verleumden. Zu erzählen, dieser Paulus, der ist weggelaufen, der hat euch im Stich gelassen. Der ist doch nur wegen Geld hier gewesen. Der wollte nur eine weitere Gruppe haben, die seinen Namen preist. Und deshalb fängt er an, seinen Dienst hier zu verteidigen, in Kapitel 2. Und er verteidigt seinen Dienst nicht, vor allem indem er ihnen zeigt, was für Auszeichnungen er hatte oder wie super gut seine Predigten, seine Auftritte waren. Nee, er sagt, ihr wisst, was ich und was wir, er spricht auch von seinen Mitarbeitern, was wir für Menschen unter euch gewesen sind. Wir haben diese 6 Verpflichtungen angeschaut, oder 8 Verpflichtungen waren es, Entschuldigung, die eines treuen Dieners, was Paulus alles nicht getan hat, diese negative Verteidigung. Wir waren nicht hier, weil wir nur das Geld wollten. Wir waren nicht hier, weil wir nur den Applaus wollten. Wir waren hier, weil wir auf bleibende Resultate aus waren. Wir wollten, dass ihr wirklich errettet werdet. Und unsere Verkündigung haben wir nicht aus dem Irrtum oder aus unreinen Absichten oder aus listigem Betrug, sondern das ist das Wort Gottes, was wir euch verkündigt haben. Und so habt ihr es auch aufgenommen. Und in Vers 7 geht er dann weiter, Vers 7 bis 12 haben wir diese Einstellung gesehen der Missionare. Dann geht er vom Negativen zum Positiven und sagt, wir waren wie eine liebende Mutter unter euch. Wir waren wie ein vorbildlicher, treuer Vater. Wir sind wie eure geistlichen Eltern geworden. Paulus hat das oft getan. Wir erleiden erneut Geburtswehen, sagt er an einer anderen Stelle. Ja? Galater ist es, glaube ich. Das ist interessant, diese enge Beziehung, die er hat zu diesen Leuten, die lagen ihm wirklich am Herzen und er wollte sein Herz offen darlegen und sagt, so sieht mein Herz aus, ich wollte euch nicht betrügen, ich habe euch die Wahrheit gesagt und wir freuen uns über eure Gesundheit im Glauben, lasst euch bloß nicht davon wegbringen durch die momentanen Leiden und die Verfolgung. Wir werden auch sehen, dass unter den Thessalonischen sich dann später auch noch andere Missverständnisse breit gemacht haben, vor allem über die Endzeitlehre, und das werden wir später anschauen. Aber das war sein Ziel, diese Gemeinde zu ermutigen, seinen Dienst zu verteidigen und sie anzufeuern, weiterzumachen, da wo sie sind. Kapitel 4, Vers 1, wir haben das schon ein paar Mal gelesen, so wie ein Schlüsselvers. Da sagt er, ihr tut das alles schon, aber ich ermahne und ermutige euch, das noch mehr darin zuzunehmen, noch mehr in diesen Dingen, der Bruderliebe, all den Dingen, die er dann anspricht. Und da all diese Mühen nicht umsonst waren, fällt Paulus jetzt in Vers 13 zurück in ein Dankgebet. Eigentlich kommt er nochmal so ein bisschen zum Anfang zurück. Wir sehen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen den Versen 1 bis 10 und Versen 13 bis 16. Wir sehen, dass es da auch um die Nachahmung geht. Wir sehen, dass es da auch um das Leiden geht, um die Treue der Gemeinde, wie sie das Wort aufgenommen haben. Aber das gibt uns Gelegenheit, nochmal über diese Dinge nachzudenken. Auch wenn heute vielleicht ein paar Dinge für euch ähnlich sind wie das, was ihr schon mal gehört habt, es macht gar nichts. Weil Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Genau, siehst du? Klappt schon. Okay, und deshalb macht es auch gar nichts, wenn wir Dinge wiederholen. Ich hoffe, sie würde sich melden. Und deshalb heißt es hier auch darum, in Vers 13, darum, weil ihr uns so aufgenommen habt, weil ihr das versteht, ihr könnt euch erinnern, er sagt immer wieder dieses, ihr wisst, ihr erinnert euch, wie wir waren. Und weil das so ist, ist unser Eingang bei euch, unsere Akzeptanz bei euch, natürlich vor allem das Evangelium, das sie aufgenommen haben, war nicht umsonst. Und darum danken wir Gott, dass ihr das so aufgenommen habt, dass ihr nicht zu denen gehört, die es ablehnen. Die ablehnen, werden nämlich in Versen 15 und 16 beschrieben. Hier sind es in erster Linie die ungläubigen Juden, mit denen Paulus kämpfte. Aber wir werden auch sehen, dass diese Beschreibung hier auch sehr gut als ein Sinnbild dient für allgemein die Menschen, die einfach den Herrn und sein Evangelium ablehnen. Weil wir wissen letztlich von der ganzen Schrift her, es gibt nur 2 Arten Menschen in dieser Welt. Es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Du bist entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst nicht neutral sein. Ich bin Schweizer, ich weiß, von was ich rede. Ja, die wollen immer neutral sein, die Schweizer. Aber das geht nicht in dem Fall. Es gibt keine Neutralität hier, wenn es ums Evangelium geht. Ja, gibt's auch sonst nicht, nebenbei gemerkt. Aber das ist ein anderes Thema. Sie hatten erkannt, die Thessalonicher hatten erkannt, dass die Missionare das wahre Wort Gottes verkündigen. Sie nahmen es nicht als Menschenwort an, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Und deshalb reagierten sie mit Annahme. Und Paulus führt dann aber noch die andere Gruppe auf, die mit Ablehnung reagiert. Und deshalb finden wir heute in diesem Text ganz einfach zwei Reaktionen, zwei grundlegende Reaktionen auf die Verkündigung des wahren Wortes Gottes. Ich betone das, des wahren Wortes Gottes. Wir können so verkündigen, dass diese Reaktion nicht hervorgebracht wird, dass es nicht entweder zur Ablehnung oder zur Annahme kommt. Wenn wir das Evangelium total verwässern, wenn wir die Botschaft total aufweichen, sozusagen, soft machen, damit sie jeder ertragen kann. Aber darum geht es ja nicht. Paulus war direkt. Paulus hat ihnen das Evangelium so erzählt, und wir haben das gesehen, Kapitel 1, Vers 9, er hat ihnen das Evangelium erzählt, dass er gesagt hat, ihr müsst Buße tun. Ihr müsst euch bekehren von eurem Götzen. Ihr dürft nicht weiter mit eurem Götzen hier rummachen. Ihr müsst die alle wegschmeißen und euch Gott zuwenden. Weil das haben sie dann nämlich auch getan, in Kapitel 1, Vers 9. Und wir sehen, Paulus verkündigte kein verwässertes Evangelium. Er war keiner von diesen TV-Evangelisten, die tatsächlich hinter dem Geld her sind, die es leider oft gibt, heute überall. Und wir verstehen, wenn wir diese zwei Reaktionen auf die Verkündigung des wahren Wort Gottes verstehen, verstehen wir unsere Mission besser, und darum geht es. Wir verstehen unsere Mission. Was ist unsere Mission? Was ist unser Auftrag hier in dieser Welt als Gemeinde? Was ist unser Auftrag als Christen? Wir wollen das besser verstehen. Unsere Mission ist nicht, die Gesellschaft zu verändern, die Politik zu verändern, die Welt zu verbessern. Das werdet ihr nicht schaffen. Wisst ihr warum? Es ist eine gefallene Welt. Und sie ist schon jetzt dafür bestimmt, verbrannt zu werden. 2. Petrus 3 dürft ihr gerne nachlesen. Darum geht's gar nicht. Wir werden diese Gesellschaft nicht verbessern können. Wir werden nicht diese Welt, wie sie jetzt ist, nicht retten können. Das wird der Herr tun. Der Herr wird kommen, er wird alles verändern. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist auch nicht in erster Linie sozial. Wir sind kein Sozialwerk, auch wenn das gute christliche Nebeneffekte sind, dass wir Leuten helfen wollen, dass wir Liebe zeigen wollen, das ist alles richtig. Aber das ist nicht unser Hauptauftrag. Jesus hat es ganz klar gemacht, in Matthäus 28, geht hin und was? Verkündigt. Verkündigt. Die Verkündigung des wahren Wortes Gottes ist unsere Mission, unser Auftrag. Das ist das, was wir zu tun haben. Wir sind nicht mal verantwortlich für die Reaktion. Die Reaktion ist Gott überlassen. Entweder werden Menschen gezogen oder sie lehnen es ab. Sie werden gezogen durch den Heiligen Geist, weil sie Erwählte sind, oder sie werden eben nicht gezogen und lehnen es ab, weil in ihren Herzen schon bereits diese Einstellung da ist, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, ich kann nicht verstehen und ich verstehe das nicht. Das Problem ist, sie wollen nicht. Das sagt Römer 3. Keiner ist da, der Gott sucht. Römer 3, Vers 11. Niemand sucht Gott. Die wollen gar nicht. Wir wollten nämlich auch nicht. Ich wollte auch nicht. Ich kann mich gut erinnern. Das Letzte, was ich werden wollte, ist ein Christ. Und siehe da, heute stehe ich hier. Ja? Und das ist das, was unser Auftrag ist. Wir verkündigen das Wort Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese beiden Reaktionen verstehen. Dass wir nicht plötzlich erschrocken sind, wenn Leute uns ablehnen. Wenn Leute uns verspotten, wenn Leute sich so aufführen, oder wenn wir dann sehen, dass Leute sich bekehren und total verändern, völlig umkehren, eine total neue Lebensweise annehmen. Das sind die beiden Reaktionen, die wir erwarten wollen und sollen. Und das sind diese beiden grundlegenden Reaktionen, wenn das wahre Wort Gottes verkündigt wird. Wie gesagt, es gibt kein Neutral, es gibt nur Aufnahme oder Ablehnung. Jetzt wollen wir uns diese beiden Reaktionen mal im Einzelnen anschauen. Das erste ist die Aufnahme. Die finden wir in den Versen 13 bis 14. Und das drückt sich in vierfacher Weise aus. Ich habe gedacht, ja, ich mache nur zwei Punkte, aber ihr wisst, wie das ist. Es ist manchmal schwierig, das so zusammenzufassen. Also die Aufnahme drückt sich in Ehrerbietung aus, sofortiger Wirkung, Nachahmung und bereitwilligem Leiden. Wir werden es noch alles im Einzelnen durchgehen. Also die erste Reaktion, die Paulus gesehen hat bei den Thessalonischen, das ihn zum Dank veranlasst hat, war, sie reagierten mit Ehrerbietung. Das gehört jetzt alles zur Aufnahme, unter dem großen Überschrift Aufnahme. Sie reagierten erstens mit Ehrerbietung. Hier heißt es in Vers 13, ich lese es nochmal, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das Wort der Kunde hier, Es ist wörtlich hier das Wort der Kunde, das Wort, das ihr gehört habt. Logon akoeis, akustisch, davor haben wir das Wort akustisch, ist ein beschreibender Genitiv, es ist eine Botschaft, die akustisch verkündigt wird. Ja? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir können das Evangelium nicht nur mit Taten verkündigen, wir müssen es reden. Wir müssen unseren Mund aufmachen und reden. Es muss verkündigt werden. Und dann heißt es hier, das wird übersetzt mit nachdem ihr aufgenommen habt. Und dieser Ausdruck für empfangen hier ist so etwas wie, nachdem ihr das gehört habt, nachdem ihr so wie eine Tradition, eine Lehre gehört habt. Es geht also darum, diese Botschaft erstmal intellektuell zu verstehen. Wir müssen verstehen, worum es geht. Wenn die Leute es nicht verstehen, können sie es auch nicht glauben. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Evangelium in korrekter Art und Weise verkündigen und alle Elemente, möglichst alle Elemente einschließen, dass wir auch von Sünde reden, dass wir von Vergebung reden, von Errettung reden, von Gott als Schöpfer, von Gott als gerecht, von Gott als... All diese Elemente gehören dazu, sonst versteht man das gar nicht. Weil Gott gerecht ist und weil wir Sünder sind, braucht es das Kreuz und so weiter. Also diese Dinge müssen irgendwie verständlich sein. Und dann heißt es hier aufnahmt, das ist ein anderes Verb. Und das ist das eigentliche Hauptaussage hier. Es ist ein mehr subjektives Empfangen, ein sich zu eigen machen. Also das heißt hier, als ihr das für uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, habt ihr es aufgenommen. Ja, man könnte sagen, ihr habt es empfangen, ihr habt es gehört, ihr habt es verstanden und jetzt habt ihr es richtig aufgenommen, verinnerlicht. Und das nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Diese beiden Konstruktionen hier drücken Qualität aus. Die Qualität eines Menschenworts ist natürlich unvollkommen, die Qualität von Gotteswort ist natürlich vollkommen. Also ihr habt es als direktes Wort von Gott empfangen. So habt ihr das verstanden. Und das sehen wir auch an ihrer Reaktion dann später. Es ist die Beschreibung der Einstellung, mit welcher die Thessalonicher das Wort empfingen. Sie gaben ihm die Ehrerbietung, dass es von Gott ist und nicht von Menschen. Sie gaben ihm die Ehrerbietung. So haben sie es aufgenommen. Wie sieht es bei uns aus? Ehren wir das Wort Gottes in unseren Reihen? Ja, natürlich. Wir wollen das. Da würden alle sofort Ja sagen. Wenn das Wort gepredigt wird, hören wir zu, passen wir auf. Wollen wir lernen und uns unterordnen, was wir hören, auch wenn es uns manchmal nicht gefällt? Wie sind wir bei diesem Thema, dass es schneidet, dass es uns überführt, dass wir Dinge hören, wir denken, oh nee, das will ich nicht tun. Ah. Erzittern wir vor dem Wort? Haben wir Ehrfurcht davor? Das in Jesaja 66, Vers 5 beschrieben wird. Sind wir uns bewusst, mit was wir hier umgehen? Dass wir nicht plötzlich zu vertraut werden damit und das einfach nicht mehr achten, sondern einfach verstehen. Ich finde das zum Beispiel eine schöne Angewohnheit, dass wir zur Schriftlesung aufstehen. Wir wollen einfach das ganz bewusst diesem Wort Aufmerksamkeit geben, weil es ist das Wort Gottes. Es ist kein Menschenwort. Es ist nicht menschlich. Es ist göttlich. Keiner könnte sich sowas ausdenken von sich aus. All die wunderbaren Wahrheiten, die wir finden. Und sind wir bereit, das Wort Gottes deshalb auch intensiv zu studieren, kennenzulernen? Weil wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, kennen wir Gott nicht. Wir wollen ja alle Gott kennen, oder? Wir wollen alle den Herrn Jesus kennen und lieben. Aber wenn wir sein Wort nicht lesen, können wir nicht kennen. Er offenbart sich zu uns durch sein Wort. Wir wollen nicht mehr länger hin und her getrieben sein von jedem Wind einer Lehre, wie Epheser 4,14 sagt. Und das ist das, was die heutige Zeit wirklich, wirklich dringend, dringend nötig hat. Wir brauchen wieder eine Generation von Christen, die fleißige Bibelstudenten sind, die meinetwegen einen Bibelleseplan haben, irgendeine Strategie, wie wir in einem Jahr durch die Bibel kommen, wie auch immer. Aber wir müssen das Wort Gottes kennen. Weil wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann haben wir überhaupt keine Basis, auf der wir stehen können. Dann bleiben nur noch Gefühle, Intuition und solche Dinge. Aber unsere Basis muss die Wahrheit sein. Wir wollen das Wort Gottes hochhalten, es ehren, als das, was es in Wahrheit ist, kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Wir wollen die volle Inspiration jedes Wortes glauben und lehren. Wie ich schon gesagt habe, jeder kleinste Detail der Grammatik ist inspiriert. Es ist von Gott gehaucht. Das ist eigentlich das Originalwort im Griechischen. Es ist von Gott ausgehaucht worden. Oder eingehaucht. Hier, es ist da, vor uns. Ein Student kommt ins Büro des Professors an der Universität und macht die Tür zu und sagt, Herr Professor, ich würde wirklich so gerne dieses Examen bestehen. Ich mache wirklich alles um dieses Examen. Bitte, ich möchte es einfach bestehen. Der Professor schaut den Studenten an und sagt, ja, wirklich alles? Alles? Ja, wirklich, wirklich alles. Ich tue alles, wenn sie mir nur geben, dass ich dieses Examen bestehen darf. Professor lehnt sich zurück und sagt nochmal, absolut alles, wirklich alles? Ja, und der Student flüstert, ja, wirklich, kommt ganz nah, ja, alles. Und dann sagt der Professor, lehnt sich zu dem Studenten und flüstert, würdest du auch lernen? Würdest du auch studieren? Das ist der Punkt. Wir wollen manchmal alle möglichen Umwege gehen. Wir wollen alle möglichen anderen Dinge tun. Nur nicht das, was offensichtlich ist. Ein echter Christ ist ein Bibelstudent. Die heutige Christenheit leidet an biblischem Analphabetismus. Wir kennen unsere Bibel nicht mehr. Und deshalb haben wir so viel Verwirrung in den Gemeinden. Deshalb haben wir so viel Verwirrung in so vielen verschiedenen Organisationen und Denominationen, verschiedenen Religionen, was weiß ich auch immer. Das ist das Werk des Teufels. Er ist der Verwirrer. Er will, dass wir nicht mehr verstehen, was die Bibel sagt. Und deshalb dieser Angriff auf die Schrift. Ach, das kann man nicht so ernst nehmen. Ah, das ist nicht so klar. Ja, dabei ist es ganz klar. Und die Wurzeln dabei ist eine mangelnde Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Es ist alles kulturell. Ja, es ist ja kulturell, dass die Frauen lehren dürfen. Das ist, ja, das gilt heute nicht mehr. Ach, die Bibel meint das nicht so ernst mit dem Sex vor der Ehe. Doch, meint sie! Wir sind in der Schule, wir sind in der Lebensschule Gottes und wir sollen Studenten sein seines Wortes. Eines Tages lehrte ein Physikprofessor durch ein komplexes Thema der Physik. Und dann sagte einer der Medizinstudenten, wozu müssen wir all diese komplizierten Dinge lehren? Was bringt das eigentlich? Der Physiklehrer sagt, um Leben zu retten. Schreibt weiter und macht weiter mit seinem Vortrag. Dann ein paar Minuten später sagt derselbe Student, streckt nochmal seine Hand auf und sagt, wie kann denn diese komplizierte Physik Leben retten? Dann sagt der Lehrer, es hält Ignoranten davon ab, Medizinstudenten zu werden. So hilft es. Es hält Unwissende davon ab, Medizinstudenten zu werden. Es gibt viele Christen heute, die denken, Theologie und Lehre ist nicht wichtig. Und das ist so traurig. Das ist so traurig. Warum müssen wir uns mit all diesen Lehren beschäftigen? Warum müssen wir all das verstehen, diese komplizierte Theologie? Nun, ich sage auch, um Leben zu retten. Ach ja, und wie kann diese komplizierte Theologie und all diese ganzen Sprachen, was man da studieren muss, wie kann das denn Leben retten, indem es Unwissende davon abhält, Lehrer und Prediger zu werden? Indem es Leute davon abhält, die nicht dahin gehören, dass sie schon lehren dürfen. Jakobus 3 sagt deutlich, werdet nicht viele Lehrer. Es wird ein strengeres Urteil geben. Lasst uns aufpassen. Und so ist es heute leider nicht mehr. Heute gibt es gewisse Gruppierungen, wo einfach jeder lehren darf, jeder darf reinkommen. Hier, wir haben diese Situation auch schon gehabt, dass Leute hier reingekommen sind und gesagt haben, ja, wir wollen jetzt hier dienen in der Bibelgemeinde. Und gesagt, okay, dürft dienen, hier ist die Küche oder können putzen. Nein, wir wollen predigen. Ich sage, Moment mal, wir lassen nicht einfach jeden predigen. Hier, wir wollen erstmal wissen, was du dann da lehrst. Wir haben schon Gastredner, versteht mich nicht falsch. Aber wir wollen diese Leute erstmal kennen. Wir wollen wissen, was die lehren, bevor wir sie auf euch loslassen, sozusagen. Ja? Da wären wir ja auch unverantwortlich als Hirten, wenn wir das nicht tun würden. Das ist das Erste. Sie reagierten mit Ehrerbietung. Das Zweite ist, sie reagierten mit sofortigen Auswirkungen. Ja, in Vers 13 geht es nämlich hier weiter. Es heißt nicht nur, dass sie das Wort empfangen haben und aufgenommen, als das, was es ist, in Wahrheit, als Gottes Wort, sondern das heißt hier das, und das bezieht sich natürlich auf das Wort Gottes, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Das auch wirkt. Energeo, davon haben wir das deutsche Wort Energie, es wirkt. Darüber hat Paulus schon gesprochen in Kapitel 1, Vers 5, man hat es gesehen. Wir erinnern uns, sie waren eine wirksame Gemeinde. Das Wort Gottes hatte seine Wirkung. Es heißt hier in 1, Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes wirkte unter ihnen. Es war eben nicht nur Menschenwort für sie, es war nicht leer, sondern es hatte Auswirkungen in ihrem Leben. Lebensverändernde Kraft. Es geht nicht nur darum, die Botschaft zu hören, es geht auch darum, die Botschaft auszuleben. Und das werden wir tun. Wenn wir wirklich Gläubige sind, wenn der Heilige Geist in uns ist und diese Dinge bewirkt, werden wir das tun. Zuvor hat Paulus die Werke betont, die aus dem Glauben kommen. Ihr erinnert euch in Kapitel 1, Vers 3. Die Bemühungen aus der Liebe, die bei ihnen waren. Sie waren keine Evangelium-Leitgemeinde, eine Gemeinde, die Jesus nur als Retter, aber nicht als Herrn verkündigt. Wobei doch Jakobus ganz klar sagt, seid Täter des Wortes und nicht bloß, was? Hörer, die sich selbst betrügen. Spurgeon sagte einmal, ich habe von den Heiligen der letzten Tage gehört, aber mir gefallen viel besser die Heiligen jeden Tages. Ja? Wie sollen die Heiligen jeden Tages sein? Oder er sagte auch, gelegentliche Gottesfurcht ist beständige Heuchelei. Sag's nochmal, gelegentliche Gottesfurcht ist beständige Heuchelei. Wir wollen beständig sein. Und das war ein klares Zeichen bei den Thessalonischen, diese Auswirkung dieses Wort Gottes, das auch wirkt unter euch. Wirkt das Wort Gottes auch in deinem Leben? Das Wort Gottes ist nicht nur da, um uns zum Glauben zu führen. Das ist eines. In Römer 10 heißt es, wie sollen sie glauben, wenn sie keinen Verkündiger haben? Es ist nicht nur da, um das Evangelium zu hören und errettet zu werden, sondern das Wort Gottes heiligt uns. Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit, heilige sie durch die Wahrheit. Heiligen heißt so viel wie absondern, absondern natürlich von der Sünde, von jedem bösen Verhandel, Dingen, die Gott nicht gefallen. Es ist das Gnadenmittel, durch das wir Christus ähnlicher werden, indem wir Christus erkennen, sehen und immer mehr kennen und immer mehr lieben. Wie gesagt, ihr könnt Gott nicht lieben, wenn ihr ihn nicht kennt, wenn wir nicht sein Wesen studieren. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn dadurch erkennen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander in Kolosser 3,16. Liebe Geschwister, es gibt keine Abkürzung zur Heiligung. Es gibt keinen Schnellwaschgang, wenn es um die Heiligung geht. Ja, das gibt es nicht. Es gibt keine Abkürzung für ein diszipliniertes Studium und ein diszipliniertes Anwenden dieser Wahrheiten. Denn diese Abkürzung gibt es nicht. Die gibt es nicht. Wie gesagt, hast du einen Bibelleseplan? Ich kann dir gerne einen machen. Ich nehme Bestellungen entgegen nach dem Gottesdienst. Kann die selber machen, habe ein wunderbares Programm, kann das alles individuell zusammenstellen. Nur so nebenbei gemerkt. Also, sie reagierten wie? Mit Ehrerbietung. Daran hat man gesehen, dass sie zu der Gruppe gehören, die das Wort aufnehmen. Sie reagieren mit sofortigen Auswirkungen. Es hatte Auswirkungen, das Wort. Drittens, sie reagieren mit Nachahmung. Das haben wir auch schon gehört. Vers 14. Vers 14 am Anfang heißt es, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind. Denn hier ist wie schlussfolgernd oder daraus folgt, das ist dieses Denn, weil ihr das Wort aufgenommen habt, weil es sofortige Wirkung zeigt, seid ihr Nachahmer geworden. Ihr lauft genau gleich wie jetzt die anderen Gemeinden, die das auch schon aufgenommen haben und glauben. Nachahmer, Mimetes, diese Mimiker, dieses Wort haben wir schon gehört. Paulus verwendet das immer wieder. Das haben wir schon in Kapitel 1 gesehen. Und sie sind Nachahmer der Gemeinden Gottes. Sie eiferten den anderen Heiligen nach. Und dies werden wir noch sehen, natürlich vor allem im Leid, weil sie eben genauso behandelt werden und genauso im Glauben stehen und durchhalten müssen wie die anderen Gemeinden. Zwei Serviceleute, eine Gasfirma, haben die Gasmeter kontrolliert draußen vor den Häusern einer bestimmten Straße. Das ist wahrscheinlich in Los Angeles gewesen. Wir waren da auch für 3 Jahre. Da sind die Gaszähler und alles ist draußen vor dem Haus. Es ist nicht drinnen im Haus, wie hier bei uns in Hohenschönhausen, sondern es ist draußen vor dem Haus. So sind haben die ihren Truck, ihren Lastwagen dahingestellt und haben angefangen, all diese Gasmeter zu kontrollieren, einer nach dem anderen, die Straße lang bis nach hinten. Und im letzten Haus ist eine alte Frau. Und diese alte Frau hat diesen Serviceleuten zugeguckt, wie sie das machen. Und dann kommen diese beiden Serviceleute zu ihrem Gasmesser und lesen den ab. Und die beiden Serviceleute, das war ein älterer Lehrer und ein junger Lehrling. Und der junge Lehrling fordert den alten Mann zu einem Wettrennen heraus und sagt, ja, ich kann dich abhängen, wer zuerst beim Lastwagen ist. Und der alte Lehrmeister sagt, gut, machen wir, und ich werde dir zeigen, dass ich einen jungen Mann hier abhängen kann. Und dann fangen die beiden an loszurennen, ja, Wettrennen Richtung Lastwagen. Plötzlich hören sie ein Geräusch hinter sich, ein Keuchen. Und stoppen und gucken hinter sich und sehen, dass die alte Dame ihnen nachrennt. Dann halten sie natürlich sofort an und meine Güte, ja, ich kriege noch einen Herzschlag, das wollen wir nicht. Und fragen sie, ja, was machen sie denn da? Warum rennen sie uns hinterher? Und sagt die alte Dame immer noch nach Luft schnappend. Nun, wenn ich zwei Serviceleute einer Gasfirma meinen Gasmeter ablesen sehe und die rennen plötzlich davon, dann renne ich mit. Und so ist es doch. Gewisse Handlungen sind ansteckend, ja? Die Handlungen sind ansteckend. Und genauso wollen wir uns auch anstecken lassen von Gemeinden. Wir wollen Nachahmer sein von vorbildlichen Gemeinden. Ich hatte das Vorrecht, 3 Jahre lang in der Grace Community Church zu sein. Ich habe da viele Dinge gelernt. Und viele von diesen Dingen waren sehr vorbildlich für mich, weil diese Leute machen das seit 40 Jahren. Und ich möchte, dass unsere Gemeinde im gewissen Sinne auch nachahmt, was ich da gelernt habe. Ich wurde da auch zum Nachahmer. Und hoffentlich werden wir auch in ein paar Jahren eine Gemeinde sein, den anderen Gemeinden nachahmen oder hinterherrennen können. So geht das. Da haben wir auch schon gesehen mit den Vorbildern, wie wichtig das ist für uns. Also sie reagierten mit Ehrerbietung, sie reagierten mit sofortiger Wirkung und sie reagierten auch mit Nachahmung. Und viertens reagierten sie mit bereitwilligem Leiden. Hier sehen wir jetzt, worin sie denn Nachahmer wurden. Hier heißt es, sie sind Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, in Vers 14, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Foltergenossen, wie sie von den Juden. Das habe ich schon erzählt, schon ein paar Mal. Sie wurden nicht nur von den Juden verfolgt, sondern dann später offenbar auch von ihren eigenen Landsleuten. Landsleute, Volksgenossen, Symphuletei, Syn heißt mit und Phulei ist so viel wie ein Stamm, eine Gruppe, also Mitstammesgenossen heißt das eigentlich. Das heißt einfach die Leute, die da waren. Und die Gemeinden in Judäa hatten natürlich schon reichlich Erfahrung mit Verfolgung durch ihre eigenen Mitstammesgenossen, durch die Juden. Wir wissen, dass nach der Steinigung des Stephanos in Apostelgeschichte 7 erlitten die Christen Verfolgung unter Saulus, der sich dann später zu Paulus bekehrte. Dann ebbte die Verfolgung etwas ab, aber später kam dann Herodes auf den Plan, der dann die Gemeinde erneut verfolgen ließ, sogar Jakobus töten und Petrus ins Gefängnis werfen ließ. Apostelgeschichte 12 können wir das nachlesen. So in diesem Sinne erlebten die Thessalonicher genau dasselbe, was die judäischen Brüder bereits erlebt hatten. Sie erlitten nur dasselbe. Und Paulus will sie einfach ermutigen und sagen, das ist nichts Besonderes, das gehört einfach zum christlichen Leben dazu. Oh ja, wir denken heute vielleicht, dass wir sicher sind, weil wir noch keine direkte Anfeindung durch die Welt erleben, so wie das sehr viele Christen heute auf dieser Welt erleben. Und wir danken den Herrn immer dafür, aber letztlich wissen wir, dass das vielleicht auch auf uns mal warten könnte. Nochmal ein Zitat hier von Spurgeon. Wenn die Welt so tut, als würde sie dich lieben, verstehe, dass sie dich nur etwas herzlicher hasst als zuvor und ganz behutsam den Köder für ihre Falle auslegt, um dich zu fangen und zu zerstören. Wie wahr. Denke ja nicht, dass die Welt dich liebt. Sie hasst dich nur etwas herzlicher. Und das ist manchmal sogar viel gefährlicher für uns. Die Welt wird nie unser Freund sein. Und wer von uns ein Freund der Welt sein will, der ist in Feindschaft mit Gott. Das sagt Jakobus 4,4. Wer aber Gottes Freund ist, jetzt hör mir gut zu, der hat sich die ganze Welt zum Feind gemacht. Und ich rede hier nicht von der Erde, von der Natur natürlich. Wenn ich von der Welt rede, dann rede ich das in dem Sinne, wie das der Apostel Johannes beschreibt, dieses weltliche, antigöttliche System von Lügen und Philosophien, was die Menschen heutzutage glauben, unserer Gesellschaft. Wir haben uns die Gesellschaft zum Feind gemacht. Ihr habt der Gesellschaft und der Hölle den Krieg erklärt. So ist es, sobald ihr zu Christus kamt. Und das werden wir spüren, irgendwie auf eine Art und Weise. Manchmal ist es nicht immer gleich physische Verfolgung. Es ist nicht immer gleich Tod, physischer Tod. Aber es ist Ausgrenzung. Du verlierst vielleicht deinen Job. Du hast vielleicht, sonst erlebst du Leute, die dich auslachen dafür und so weiter. Und wir in 1. Johannes Kapitel 5 heißt es in Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind, und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das im Bösen hier müsste eigentlich als in dem Bösen, das ist ein maskulin Singular hier, das ist eine Person, das ist nicht einfach das Böse als irgendwelche Energie, so weißt du, wie im Star Wars oder so, nicht die dunkle Seite der Macht, nicht sowas. Das ist der Böse, das ist eine Person. Der Teufel. Und deshalb schreibt Johannes in 1. Johannes 2,15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Welt hier, wie schon gesagt, ist das sündige, von Satan kontrollierte Weltsystem von verschiedenen Ideologien, Philosophien. Und wir sollen dieses System nicht lieben, weil er wird der Fürst der Luft, der in dieser Welt herrscht, genannt, in Epheser 2,2. Und wir sollen dieses System nicht lieben. Me agapate, nicht lieben. Das ist das Wort Agape hier, das verwendet wird. Ist doch interessant. Vielleicht habt ihr auch schon mal Prediger gehört, die euch gesagt haben, Agape ist immer göttliche Liebe. Es ist Unsinn. Agape hier bedeutet, ihr sollt euch nicht daran ergötzen. Er soll euch nicht einnehmen. Er soll nicht den ersten Platz in eurem Herzen haben. Tut das nicht. Tut das nicht. Deshalb engagieren wir uns als Christen nicht hauptsächlich darin, die Gesellschaft zu verändern, habe ich schon gesagt. Wir verbessern nicht Satans Weltsystem, können wir nicht, können wir nicht. Wir können es nicht transformieren, so wie das gewisse heutige Bewegungen in der Christenheit glauben, sie könnten das tun. Das ist absolut umsonst, umsonst. Sie gehört dem Teufel an, diese Welt, diese Gesellschaft gehört dem Teufel an, er kontrolliert sie, er ist der Gott dieser Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Wir müssen das verstehen. Das ist sehr wichtig. Also, die erste Reaktion, die Reaktion der ersten Gruppe ist Aufnahme. Sie reagieren mit Ehrerbietung, mit sofortigen Auswirkungen, mit Nachahmen und mit bereitwilligem Leiden. Und jetzt, nach etwa 45 Minuten, kommen wir zum zweiten Punkt. Keine Angst, das wird ein bisschen kürzer sein. Die zweite Gruppe werde ich einfach kürzer beschreiben, weil es ist auch nur ein Einschub. Paulus erwähnt das nur hier. Da gibt es ja auch keine direkte Anwendung für uns. Wir wollen ja nicht zu dieser Gruppe gehören. Ich will euch nur warnen, dass ihr nicht zu dieser Gruppe gehört oder eines Tages zu dieser Gruppe gehören werdet. Ablehnung. Zweite Gruppe ist die Gruppe, die ablehnt. Hier sehen wir diese beiden Verse 15 und 16. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit einfach mal auf das erste Wort lenken. Hier heißt es diese. Er schreibt hier, von den Volksgenossen haben die Thessalonicher etwas erlitten, nämlich die Verfolgung, wie sie, die Gemeinden in Judäa, von den Juden. Diese. So, dieses diese und alles, was danach folgt, beschreibt jetzt die Juden. Paulus hat bis dahin schon sehr viel Widerstand erlebt durch die religiösen, die orthodoxen Juden, die immer noch am alten Bund festhielten und den Messias ablehnten. Sie werden sozusagen hier in diesem Text zu Prototypen für diejenigen, die das wahre Wort Gottes ablehnen. Sie sind diejenigen, die Paulus, den Aposteln und Jesus am meisten Widerstand geleistet haben. Hier sind, wie gesagt, die orthodoxen religiösen Juden im Blickfeld, die den alten Bund immer noch festhalten wollen, die am Gesetz Mose festhalten wollen und die Jesus als Messias ablehnen. Lasst uns jetzt betrachten, was die Reaktion dieser zweiten Gruppe ist. Was charakterisiert diese Gruppe? Ja? Vers 15, wie gesagt, dieses diese ist eigentlich ein Artikel, die, und das regiert eigentlich sozusagen den ganzen Abschnitt hier. Und der Rest wird dann wieder mit sogenannten Partizipien beschrieben. Das sind diese Adjektive, die aber auch Verben sind, die eben Eigenschaften, nicht nur Tätigkeiten, sondern auch Eigenschaften beschreiben. Und man könnte diesen Vers so wiedergeben, ich lese euch das mal vor, so ein bisschen zusammengefasst. Wir sehen dieses letzte Wort in Vers 14, die Juden, die, in Vers 15, Jesus getötet, die Propheten und uns verfolgt, Gott nicht gefallend, uns behindernd. Also es bezieht sich alles auf dieses die. Auf dieses diese in der Schlachte 2000 Übersetzung. Paulus bricht hier aus in eine Beschreibung seiner Feinde. Das sieht man nicht oft. Er bekommt eigentlich so ein bisschen einen emotionalen Ausbruch. Die Juden, und dann klickt's bei ihm in Gedanken und dann fängt er an mit diesen Beschreibungen hier. Die uns verfolgen, die getötet, feindlich, indem sie uns hindern, zu den Heiden und so weiter und so weiter und so weiter. Er sagt einfach, ich bin so froh, dass ihr nicht zu dieser Gruppe gehört, dass ihr anders reagiert habt auf das, was wir euch verkündigt haben. Das ist die Gruppe Ablehnung. Wie reagieren sie? Nun, sie reagieren erstens mit Verfolgung. Mit Verfolgung. hier sehen wir in Vers 15a, der Anfang. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Nun, das Griechische, ich sehe an dieser Stelle etwas schwierig und ich gebe euch einfach mal die Übersetzung, wie sie wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Die auch den Herrn Jesus getötet und die Propheten und uns verfolgt. Also die Propheten verfolgt, nur den Herrn Jesus getötet. Es wurden nämlich alle Propheten getötet, letztlich. Und eigene hier ist eine Textvariante, die ältere, bessere Manuskripte nicht bestätigen, könnt ihr rausstreichen. Eigene ist nicht da drin. Also die den Herrn Jesus getötet und die Propheten und uns verfolgt. Nun, was lernen wir daraus? Selbstgerechte religiöse Menschen, die Gott nicht kennen, reagieren typischerweise mit Hass. Sie reagieren mit Hass. Und daraus entsteht Verfolgung und Mord auf die wahre Verkündigung des Wortes Gottes. Christus haben sie ans Kreuz gebracht. Die Propheten haben sie verfolgt. Die Apostel auch. Teilweise getötet, ja? Paulus wurde auch verfolgt. Nämlich als er aus Thessalonich fliehen musste. Wir erinnern uns. Er musste auch schon aus Philippi fliehen. Nachdem die Juden einen Aufstand angezettelt hatten in dieser Stadt. Ist das nicht interessant, auch festzustellen, wenn wir die Evangelien lesen, dass die Menschen, die Jesus am meisten Schwierigkeiten bereitet haben, das waren nicht die Zöllner, die Sünder, die Prostituierten, das waren die religiösen Leute, die Führer, die Pharisäer und die Sadduzäer. Das sollte uns was sagen. Ist das nicht interessant? Die Sünder liebten Jesus. Jesus war ein Freund von Sündern. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat ihnen das Evangelium erzählt. Sie haben an ihn geglaubt. Aber die Selbstgerechten hassten ihn. Wenn es eine schlimme Sünde gibt, dann ist es Selbstgerechtigkeit, weil sie hat nämlich unseren Herrn ans Kreuz gebracht. Die Juden durch ihre selbstgerechte Einstellung haben unseren Herrn gekreuzigt. Jetzt denken wir vielleicht, oh ja, die bösen Juden, ja? Aber jeder Mensch, der selbstgerecht ist, macht das im Prinzip. Er sagt, ich brauche Jesus nicht, ich habe meine eigene Gerechtigkeit. Ja? Jede Religion ist so. Ich habe meine eigene Gerechtigkeit, meine eigenen Werke. Ich kann selber vor Gott bestehen. Aber schon gesagt, das Wort Pharisäer, was das bedeutet? Es bedeutet Abgesonderter, Separatist, heiliger als alle anderen. Sie bildeten sich ein, besser zu sein als andere, durch eine übergenaue Auslegung des Gesetzes. Sie hatten natürlich ein Riesensystem von eigenen Gesetzen und Traditionen entwickelt. Es ist ein System von Selbstgerechtigkeit. Glaubt ja nicht, dass das Judentum zu der Zeit, wo Jesus kam, das war nicht mehr so, wie das ursprünglich im Alten Testament gelehrt wurde von Mose. Ja, da hat sich so viel aufgebaut in der Zeit. Die Pharisäer haben so viel dazu gedichtet. Teilweise wussten sie gar nicht mehr, was die Bibel wirklich sagt. Die bauten nur noch auf ihren Traditionen auf. Und diese Menschen, diese, die abgelehnt haben, die haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und als nun Jesus und seine Apostel, eben Paulus, kam und die Erlösung aus Glauben allein, ohne Beschneidung, ohne Sabbat, ohne die ganzen Speisevorschriften, zu diesen Schinken-Sandwich-essenden, dreckigen Heiden gepredigt, haben die Juden gesagt, nee, das geht nicht, das ist Frevel, Verrat. Und deshalb kam es zu diesem Hass. Wir können uns das nicht mehr so vorstellen heute, wie das gewesen sein muss. Es war unvorstellbar, dass jemand Gott gefallen kann, ohne beschnitten zu sein und ohne den Sabbat zu halten. Das war so wichtig. Und Paulus kam und sagt, nee, das ist alles Dreck, Skubalon. Ich sage jetzt nicht, was das genau bedeutet. Ich glaube, ihr wisst es. Was macht Religion ohne den Heiligen Geist? Was macht Religion ohne den Heiligen Geist? Es ist verrückt. Es ist irrational. Religion ohne Wiedergeburt ist verrückt. Jedes philosophische System wird letztlich in diesem Wahnsinn enden. Es wird zu diesem Schluss kommen, man muss Christen töten. Ja, das sehen wir in der Welt heute. Nicht nur die Juden, nein. Und warum ist das so? Weil jedes philosophische System hat welche Quelle? Es hat den Teufel als Quelle. Und der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, sagt Jesus. Und deshalb sagt er zu den ungläubigen, religiösen Juden, ihr habt denn was? Den Teufel zum Vater. Ihr seid des Teufels Kinder und nach seinen Begierden wollt ihr tun. Und genauso ist jeder ungläubige, auch religiöse Mensch. Bei den Römern war das so, sie haben die Christen verfolgt. Heute in vielen Ländern, Islam, beim Kommunismus. Und wir werden sehen, auch in unserer demokratischen, freien Gesellschaft, bei unseren freien, toleranten, esoterischen Leuten wird sich das irgendwann mal einstellen. Das hat auch schon begonnen. Der ganze Hass gegen die Christen wird immer größer. Es ist nichts Neues. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Christen werden verfolgt und getötet. Warum? Man will ihre Botschaft nicht hören. Man will es nicht hören. Man hasst sie ohne Grund. Und genauso wie die Juden Jesus ohne Grund gehasst haben und ihn ans Kreuz gebracht haben. Klar war es Gottes Plan, es war aber trotzdem ihre Schuld. Apostelgeschichte 2 macht das klar. Gut, sie reagieren mit Verfolgung. Das ist die Reaktion, die erste Charakteristik, wie wir sehen bei dieser Gruppe, die ablehnt. Zweitens, sie reagieren in einer Weise, die Gott missfällt. Sie ernten Gottes Missfallen. Hier heißt es in Vers 15 ganz einfach, sie gefallen Gott nicht. Sie haben nicht nur den Herrn Jesus getötet, die Propheten und uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht. Ist es nicht interessant, auch wieder hier, die Leute, die sozusagen Religion auf Steroiden sind, die wirklich die super frommen waren, genau die Leute gefallen Gott überhaupt nicht. Denen kann er überhaupt nichts anfangen. Warum? Weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Sie wollen sich Punkte sammeln bei Gott. Treuepunkte, was auch immer es dabei Rewe gibt oder wie auch immer. Sie denken, sie können Punkte sammeln, ja, durch ihre Werke. Aber genau die gefallen Gott am wenigsten. Lukas 18. Lukas 18, Vers 9. Hier heißt es, er sagte, das ist Jesus, er sagte zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten. Hört auf diese Beschreibung an. Die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachten. Ist das nicht so, wie es oft kommt? Wenn wir in Selbstgerechtigkeit verfallen, fangen wir an, andere zu verachten. Dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Separatist, ein Pharisäer, ein Superfrommer. Und der andere, ein Zöllner. Ein Sünder. Stellt euch den schlimmsten Freak vor, den ihr euch vorstellen könnt. Die Zöllner waren die verhasstesten Menschen damals. Niemand war mehr gehasst als die Zöllner, vielleicht noch die Prostituierten. Die Zöllner waren mehr, weil sie galten als Landesverräter gegenüber den Römern. Und der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst so, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrechte oder auch wie diese Zöllner da. Seht ihr, was er macht? Seine eigene Gerechtigkeit. Oh, guck dir den mal an. Was macht der denn hier? Ich bin so gut. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem. Das sind alles äußerliche Dinge. Er fühlt sich gut dabei, was ich einnehme. Und der Zöllner, jetzt kommt der Zöllner, stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist ein Gebet, das wir jeden Tag beten sollten, damit wir demütig bleiben. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir wollen nicht anfangen, auf andere herabzuschauen, auf Sünder, auf weltliche Menschen, auf was auch immer sie sind. Wir wollen zu Gott beten und sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Danke, dass du mir gnädig warst. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott gefallen Menschen, die mit zerbrochenem Geist und demütiger Haltung zu ihm kommen. Das ist genau das, was die Thessalonicher taten. Aber diese Menschen sind selbstgerecht und sie sprechen sich ihr eigenes Urteil. Das ist die Gruppe Ablehnung. Sie reagiert mit Verfolgung und Hass. Sie reagiert damit, dass sie Gott nicht gefallen kann. Sie versuchen es, aber sie können es nicht. Und drittens, sie reagieren mit Feindschaft. Feindschaft. Wenn wir in Vers 15 weiterlesen, heißt es hier, und stehen, sie gefallen Gott nicht, und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Wie ich schon sagte, solche Menschen sind nicht neutral. Ihr könnt nicht neutral sein. Wir können nicht sagen, ach, ja, die Katholiken, die glauben auch an Gott und die Muslime glauben auch an einen Gott und das ist, nee. Hier steht, sie sind die Feinde aller Menschen. Boah, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Die haben ja, warum? Warum wohl? Was steht ja auch in diesem Vers? Weil sie die Verkündigung des wahren Wort Gottes nicht nur hassen und die Verkündiger töten und verfolgen, sondern dadurch auch verhindern wollen, dass andere davon erfahren und errettet werden. Das geschieht heute auch in unserer Welt. Und dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Anna plerosai, voll machen, auffüllen, vervollständigen. Das ist eine Metapher, ein Bildwort aus 1. Mose 15, 16. Jede Nation hat ihnen zugeteiltes Maß an Sünden und durch göttlichen Ratschluss ist das festgelegt und dann kommt ein Gericht. Die Juden hatten einen Teil dieses Maßes voll, als sie Christus kreuzigten, denn dann kam nämlich später Gericht, 70 nach Christus, wissen wir. Aber wir werden noch sehen, in Vers 16, das letztendliche Gericht, das wartet noch. Und das ist die letzte Reaktion. Aber es ist eigentlich keine Reaktion, sondern es ist mehr jetzt eine Folge. Die Gruppe Ablehnung ist charakterisiert durch Verfolgung, dass sie Gott missfallen, dass sie in Feindschaft gegenüber allen Menschen sind, weil sie nämlich die Verkündigung hindern wollen, weil sie nicht wollen, dass andere Menschen zum Glauben finden. Und jetzt auch noch, dass sie einfach schlimm enden. Schlimm enden. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende, heißt es hier. In Vers 16 zu Ende lesen. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Auch dies ist eine etwas schwierige Aussage hier im Griechischen, vor allem wegen dem Verb gekommen. Man könnte das als abgeschlossene Handlung verstehen, sich auf ein historisches Ereignis, zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems, bezieht. Wir haben schon gesagt, das ist es wahrscheinlich nicht, weil zu der Zeit war das noch ungefähr 20 Jahre in der Zukunft. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber man kann diese Verbform hier auch als proleptisch, das heißt nach vorn lassend, nach vorn weisend verstehen, als eigentlich zukunftsweisend. Das ist eine Vergangenheitsform, aber eben nicht die typische, sondern eine sehr flexible. Und das ist wie im Hebräischen, gibt es auch diesen sogenannten prophetischen Perfekt. Man spricht von einer zukünftigen Handlung, als wäre sie schon geschehen, weil es so sicher ist, dass es geschehen wird. Ja? Das ist ein prophetischer Perfekt, eine prophetische Handlung, die eigentlich schon, man spricht, man stellt sie dar als abgeschlossen, weil sie schon so sicher ist, dass sie geschehen wird. Und genau das tut Paulus hier. Er schaut diese Handlung an als abgeschlossen. Weil diese Leute so sind, weil diese Leute sich so wehren und so reagieren, wird der Zorn auf ihnen sein bis zum Ende. Wir sehen auch das im Zusammenhang des gesamten Briefes. Hier steht der Artikel vor dem Zorn, das heißt der Zorn, es ist ein bestimmter Zorn. Wenn wir zurückgehen in Vers 10 in Kapitel 1, heißt es auch, der Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn, oder auch in Kapitel 5, Vers 9, lesen wir auch nochmal von diesem Zorn, da heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum also es geht um den endzeitlichen, um den endgültigen Zorn, um das Gericht Gottes am Ende der Tage. Und das ist genau sein Punkt hier. Diese Gruppe von Menschen, die mit Ablehnung reagiert, weil sie denkt, sie sei gut genug, gerecht genug, wird mit Hass erfüllt, verfolgt die wahren Gläubigen, tötet einige, missfällt dadurch Gott, und werden zu Feinden aller Menschen, weil sie alle behindern wollen. Aber ihr Ende wird schlimm. Sehr traurig. Aber das ist eine Tatsache. Und darüber wollen wir nicht leichtfertig reden. Es gibt eine ewige Hölle. Und es werden viele Menschen dahin gehen. Das ist die Wahrheit. Die Bibel lehrt das ganz klar. Und wer Gottes Wort ablehnt, kommt dahin. Unweigerlich, unwiderruflich, ewig. Nun, das muss nicht so sein für dich, für uns. Es ist noch nicht zu spät, solange wir leben. Wie gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt. Es gibt diejenigen, die das Evangelium annehmen. Es gibt diejenigen, die das Evangelium ablehnen. Und wenn du heute hier bist und noch nicht zu denen gehörst, die mit Ehrerbietung, mit sofortigen Auswirkungen, Nachahmung und Bereitschaft zum Leiden das Evangelium aufgenommen haben, die zu der religiösen Gruppe gehören. Und wir denken vielleicht, ah, wir sind ja nicht religiös, ich bin Atheist. Atheismus ist auch eine Religion. Ihr haltet euch auch für gerecht, für besser. Ihr braucht Gott nicht, Gott gibt es gar nicht. Jeder Mensch ist religiös. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Deshalb ist jeder Mensch religiös. Aber es gibt nur solche, die noch erlöst werden müssen. Und wenn du jetzt wütend bist über die Dinge, die du gehört hast, dann sei dir bewusst, dass Verfolgung und Tötung und dem Hass folgen wird. Und der Hass beginnt gegen Gottes Kinder, auch in unserer Gesellschaft, und er schreitet voran zum Missfallen Gottes, dadurch, dass diese Leute den Menschen, aller Menschen Feind sind, weil sie gegen das Christentum reden, weil sie das Christentum lächerlich machen, weil sie dagegen wirken, dass andere Menschen glauben. Sie wollen den Weg zum Himmel versperren. Durch selbstgemachte Religion, durch selbstgemachte Philosophie, durch Erfindungen und Lehren von Menschen wollen sie nicht, dass andere auch glauben. Aber sie werden schlimm enden. Deshalb nimm Jesus an, wenn du heute hier bist, den Herrn nicht kennst, als dein Herrn und Erlöser. Und wenn du hier bist und den Herrn kennst, dann sei froh. Sei glücklich, dass du zu dieser ersten Gruppe gehören darfst. Zusammen mit den Thessalonischern wollen wir dem Herrn danken, dass wir seine Kinder sein dürfen. Amen. Amen. Lass uns beten.